Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Aktenzeichen. Sebastian Castellio aus den Wirren der Reformation, eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Sebastian Castellio war in der Reformationszeit der große Gegenspieler von Johannes Calvin. Der protestantische Pfarrer Ueli Gräminger in St. Peter in Zürich geht in seiner auf Fakten basierenden Studie der Aktualität Castellios, einem unerschrockenen Vorkämpfer für religiöse Toleranz und mutigen Wegweiser der Menschenrechte. Herr Pfarrer Gräminger, mit Ihrem jüngsten literarischen Werk haben Sie Sebastian Castellio aus der allgemeinen Vergessenheit gehoben. Welche waren nun in der Rückschau die markantesten Merkmale dieses ungewöhnlichen Mannes aus der Reformationszeit?
Sebastian Castellio war ein begabter Gelehrter, geprägt vom Geist der Renaissance. Er war Pädagoge und schrieb als erster biblische Dialoge für seine Lateinschüler. Im Geist des Humanismus übersetzte er die Heilige Schrift ins Französische und ins klassische Latein und strebte nach einem zeitgemäßen Glauben. Er war überzeugt, nur ein freier Glaube gibt den Menschen ihre Würde und fördert ein friedliches Zusammenleben. Castellio hatte die besondere Gabe, ganz komplexe Zusammenhänge ganz einfach zu formulieren, zum Beispiel: Jesus ist der Sohn Gottes, die Vernunft ist die Tochter Gottes. Wie viel er damit sagt.
Ja, mit dieser ganz einfachen Aussage, Herr Gräminger. Sebastian Castellio war ursprünglich ja ein Bewunderer des kühnen und auch scharfsinnigen Denkers und Predigers Johannes Calvin. Wie kam es, dass die beiden eines Tages sich als erbitterte Gegner gegenüberstanden?
Calvin hatte die pädagogische Begabung Castellios erkannt, zum Schulleiter nach Genf berufen. Schnell wird er dann aber realisiert haben, dass Castellio theologisch anders dachte. Man soll sich Gott als Güte vorstellen. Im militanten Glauben hingegen sah Castellio das Übel seiner Zeit. Die Medizin gegen dieses Übel fand er im kritischen Denken. Er prägte dafür den Begriff die Kunst des Zweifelns. Sein Gedankengang ist folgender: Aus dem Nichtzweifeln, dort, wo der Zweifel angebracht wäre, entsteht ebenso viel Übel wie aus dem Unglauben dort, wo man glauben müsste. Für Calvin hingegen war das kritische Denken bloß ein Zeichen von Schwäche. Seinen Augen stellte der Zweifel die Einheit der Lehre in Frage. In jenen schwierigen Zeiten, denken wir an den beginnenden Bürgerkrieg in Frankreich, wurde das einheitliche Denken und die Kirchenzucht bei den Reformierten in Genf immer wichtiger.
Die Auseinandersetzung der beiden Reformatoren Castellio und Calvin eskalierte nach der vor den Toren Genfs erfolgten Verbrennung von Michael Servetus als Ketzer. Calvin rechtfertigte diese Hinrichtung. Castellio hingegen verurteilte sie scharf und setzte sich für ein allgemeines Verbot der Todesstrafe ein. Für die damalige Zeit, denke ich, ein großer Schritt nach vorne. Er argumentierte: Einen Menschen töten heißt nicht eine Lehre verteidigen, sondern einen Menschen töten. Durch diese mutige Fürsprache für Servetus und andere Ketzer wurde Castellio Calvin so verhasst, dass Calvin ihn sogar als Werkzeug des Satans bezeichnete und folglich die Schriften Castellios verbot. War denn religiöse Toleranz für Johannes Calvin ein absolutes Fremdwort, Herr Gräminger?
Nein, in den Anfängen war Calvins Theologie durchaus humanistisch geprägt. In der ersten Fassung seiner zentralen Schrift, der Institutio Religionis Christianae, kommt sie noch vor, die Toleranz Andersdenkender gegenüber. Das hatte Castellio einst dazu bewogen, sich Calvin anzuschließen. Es waren dann die politischen Umstände in Genf, die Calvin militant werden ließen. Ich habe es in meiner Schrift so formuliert: Castellio wollte mit Calvin zusammen in Genf den dritten Weg, den Weg der humanistischen Reform, gehen. Calvin hatte darüber geschrieben, De Clementia, über die Milde. Die Milde ist die Haltung, die die dem Geist Jesu am meisten entspricht. Castellio hatte Calvin später daran erinnert, wo ist die Milde geblieben, worüber du einst geschrieben hast? Hast du sie vergessen? Was hatte Calvin geantwortet? Milde ist schon recht, wenn das Wetter gut ist. Aber bei Wind und Wetter braucht es einen Glauben, der kräftiger ist, der die Gemeinde zusammenschweißt. Wie Schuppen war es Castellio von den Augen gefallen. Er hatte sich in Calvin getäuscht. Dieser war nun auf dem Weg der militanten Reform.
Und Castellios Ideen von Toleranz und Religionsfreiheit hatten in der Folgezeit einen großen Einfluss auf die frühe Aufklärung und auch auf den Humanismus im Allgemeinen. Langsam, aber immer mehr stellte sich heraus, dass Sebastian Castellio nach seinem frühen Tod, er starb ja bereits mit 48 Jahren, immer mehr aus dem Schatten Calvins heraustrat. Gibt es eine moderne Zeitperiode, die mit den Gegensätzen der beiden Reformatoren Calvin und Castellio irgendwie, Herr Greminger, vergleichbar wäre? Ich denke dabei zum Beispiel an die unterschiedliche islamische Welt.
Die Katholiken und die Reformierten sind gleich weit von Gott entfernt, wenn sie Hass und Gewalt predigen und zu den Waffen greifen, um ihre Glaubensbrüder zu töten. So lautete die Diagnose von Castellio. Gott sei Dank sind die schrecklichen Zeiten der Konfessionskriege vorbei. Wie Sie es erwähnen, Herr Parmigiani, aber gibt es in unserer Zeit schreckliche Religionskriege in der islamischen Welt tatsächlich, dabei die verschiedenen religiösen Parteien eine traurige Rolle spielen. Aber seien wir nicht vorschnell. Es gibt die Militanz nach wie vor auch bei uns Christen. Diese äußert sich nicht nur im religiösen Fanatismus und im blinden Glauben. Denken wir an die Bergpredigt. Militant beginnt eben nicht nur bei den anderen. Jesus lehrt uns, zuerst den Balken aus dem eigenen Auge zu ziehen, um dann den Splitter im Auge des Bruders zu entfernen.
Wie war denn die Einstellung und Beurteilung der neben Calvin anderen maßgebenden Gestalten der Reformation gegenüber Sebastian Castellio? Ich denke vielleicht an Heinrich Bullinger und Melanchthon.
Martin Luthers Gefährte, der große Humanist Philipp Melanchthon, hat Sebastian Castellio einmal einen rührenden Brief geschrieben. Darin lobt er seine Schriften und seinen Einsatz für den Religionsfrieden. Er schreibt in diesem Brief auch, dass er ihn gerne persönlich kennenlernen möchte. Prompt wurde er dann aber von Calvin zurückgepfiffen. Melanchthon hat sich nie mehr bei Castellio gemeldet. Das wird bitter für ihn gewesen sein. Es wird ihm so richtig bewusst geworden sein, dass er in der Reihe der reformierten Kirche nun keinen Platz mehr hat.
Die historische Bedeutung von Castellio wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt, Herr Greminger. Kein geringer als Stefan Zweig verarbeitete Castellios Auseinandersetzung mit Calvin in seinem 1936 erschienenen Roman »Ein Gewissen gegen Gewalt«. Für ihn war Sebastian Castellio ein Held und er rühmt ihn als unbekannten Soldaten. Inwieweit deckt sich Ihr, Herr Greminger, jüngstes Werk über Castellio mit den Gedanken dieses großen österreichischen Schriftstellers?
Ich war tatsächlich durch Stefan Zweig auf Castellio gekommen. Der jüdische Schriftsteller hatte beim Humanisten Castellio etwas entdeckt, das ihm so sehr imponierte, dass dieser sein Vorbild im Kampf gegen die Barbarei des Nationalsozialismus wurde. Es war die Verbindung von kritischem Denken und Frömmigkeit, was Überzeugung und Widerstandskraft gibt. Ich habe meiner Schrift folgende Worte Castellios vorangestellt. Ich finde, sie bringen seine Haltung auf den Punkt. Die Wahrheit leben und sie so sagen, wie man sie denkt, kann niemals ein Verbrechen sein. Leider hat man Stefan Zweig seine Schrift über Castellio verübelt, weil er Calvin in düstern Farben schilderte. Und das ausgerechnet in dem Jahr, da die reformierte Welt das Calvin-Jubiläum feierte. Aber Wäre es nicht sinnvoller gewesen, statt im Jahr 1936 nur Calvin zu feiern, auch auf die Stimme von Stefan Zweig zu achten und sich die Haltung von Sebastian Castellio anzueignen? Ja, Sie haben recht, in meiner Schrift folge ich der Spur von Stefan Zweig. Meine Kirche hat in Hinsicht auf Calvin und Castellio noch einiges zu lernen.
Was ist nun Bemerkenswertes zu sagen über das bürgerliche Leben des Basler Humanisten Sebastian Castellio? Er stammte ja von einer einfachen Bauernfamilie ab, im Unterschied zu seinem Widersacher Johannes Calvin. Er war sehr sprachbegabt und übersetzte neben vielen anderen Schriften die Bibel ins Französische und Lateinische. Wie verlief sein eher kurzes weltliches Dasein und wo liegt er eigentlich begraben?
Im Exil in Basel lebte Sebastian Castellio in bitterer Armut. Er trug Wasser, fischte, betrieb einen Gemüsegarten. Gelegentlich konnte er beim Buchdrucker Johannes Oporin aushelfen. Er hatte eine große Familie zu ernähren. Dann bekam er doch noch eine Anstellung als Griechischprofessor an der Universität. Gleichzeitig aber wurde er von der Kirche zunehmend bespitzelt und kurz vor seinem Tod wurde er beim Basler Rat sogar noch wegen Holzdiebstahl verleumdet. Immerhin wurde Sebastian Castellio im Kreuzgang des Basler Münsters in allen Ehren begraben. Drei polnische Studenten stifteten eine Grabtafel, die jedoch einige Jahre später entfernt und bis auf den heutigen Tag nicht ersetzt wurde.
Zum Abschluss, Herr Grimminger, ist die Welt seit Castellios Kampf gegen Intoleranz und Meinungszwang besser geworden? Was ist von diesem außergewöhnlichen Mann geblieben, der von Calvin verstoßen, aber viele seiner Zeitgenossen nicht nur als einen der edelsten, sondern auch der gelehrtesten Männer seines Jahrhunderts gerühmt hatten?
Wissen Sie, Herr Parmigiani, gerade lese ich das Buch von Antoine Leris mit dem Titel »Ihr bekommt meinen Hass nicht«. Antoine Leris hat bei den Anschlägen im vergangenen November in Paris seine Frau verloren. In seiner Verzweiflung wandte er sich auf Facebook in einem offenen Brief an die Männer, von denen sie getötet wurde. Seine Worte enthalten eine besondere Stärke. Er weigert sich, sich von der Militanz des Terrors anstecken zu lassen. Nein, die Welt ist nicht besser geworden. Aber es gibt sie, Gott sei Dank, immer noch, diese Haltung. Ihr bekommt meinen Hass nicht. Diese starken Worte des traurigen Antoine Leris erinnern mich an Sebastian Castellio. In all dem Unrecht, das man ihm antat, gelang es ihm, eine starke Haltung zu entwickeln und sie auch zu formulieren. Zum Beispiel mit dem Wort: Je besser man die Wahrheit kennt, desto weniger neigt man dazu, andere zu verurteilen. Was mich persönlich an Castellio immer mehr fasziniert: Er konnte verbinden, was uns heute kaum mehr so richtig gelingt. Er war ganz kritisch und ganz fromm.
Am 29. Dezember 1563, genau 35 Tage nachdem er seine Verteidigung dem Basler Rat übergeben hatte, starb Sebastian Castellio im Alter von 48 Jahren. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Von diesem Tag an hüllte sich Johannes Calvin in Schweigen. Nur wenige Monate nach Castellio starb auch er. Sebastian Castellio hinterließ 8 Kinder aus 2 Ehen. Sein jüngster Sohn Friedrich, der bei seinem Tod erst 1 Jahr alt war, wurde später Professor der Rhetorik an der Universität Basel.
Sie hörten Aktenzeichen. Sebastian Castellio aus den Wirren der Reformation. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.